Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas schuldet, also jemand hat einem anderen was Gutes getan und jetzt kann man irgendwie so sagen, der eine steht so in der Schuld des anderen, dann macht das manchmal Beziehungen irgendwie schwieriger. Dies wird ein bisschen dauern, bis die Tochter da aus dem Clip nochmal zu Hause vorbeischaut, könnte ich mir vorstellen, wenn man so in der Schuld der anderen steht, da, wo man es vor allen Dingen irgendwie so auch nicht erwartet hat. Schulden haben bei jemandem bringt Beziehungen schon mal in ein Ungleichgewicht. Und ich rede jetzt nicht von Darlehen bei der Bank. Das ist was ganz anderes. Die Bank hat dir nicht 300.000 für dein Häuschen geliehen, weil sie dich so nett fand und dir irgendwie was Gutes tun wollte, sondern weil sie damit ihr Geld verdient. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Da hast du Schulden, die musst du auch zurückgeben, aber das belastet eure Beziehung weiter nicht. Und wenn du deine Schulden nicht zahlen kannst, dann weiß die Bank schon, wie sie wieder an ihr Geld kommt. Privatgeld verleihen, das ist vielleicht schon eher in diese Richtung. Ja? Jemand hilft jemandem, und jetzt schuldet er ihm was. Sogar wenn, oder vielleicht sogar vor allem dann, wenn nicht so richtig geklärt ist, war das geschenkt? Kriege ich das irgendwann so? Vor allen Dingen, oder vielleicht sogar, wenn es geschenkt war. Ja, hier, aber es war ein großer Betrag und jetzt fühlst du dich irgendwie fühlt man sich dem großzügigen Gönner gegenüber in der Pflicht. So im Kleinen heißt das dann, das nächste Mal geht die Rechnung dann aber auf uns. Schulden binden Menschen irgendwie auf eine ungute Weise aneinander. Also dieser hier ist ja jetzt irgendwie der die Schulden hat, ja, der geht runter, weil der hat ihm so viel gegeben. Dieser hier fühlt sich irgendwie dauernd so oder fragt sich, als ob er das irgendwie zurückgeben muss. Erwartet der andere was von mir? Und es könnte sein, dass je länger das hier so läuft, er sich auch sagt, da kommt aber auch irgendwie. Vielleicht sagt er zu seiner Frau irgendwie, das ist immer ein bisschen einseitig zwischen uns, also nicht zwischen mir und meiner Frau, zwischen mir und meinem Kumpel da. Also irgendwie, da kommt selten was vor zurück von dem. Hat man nie ausgesprochen, ist aber irgendwie so. Paulus sagt, das habt ihr eben gehört, im Römerbrief, Kapitel 13 war das, bleibt niemand etwas schuldig. Das hat vielleicht hiermit zu tun, weil das ist manchmal, das bringt so Beziehungen in Ungleichgewicht, bleibt niemand etwas schuldig. Und dann aber, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist die Liebe. Es geht heute um die Liebe. Was ihr einander immer schuldet, ist das. Also, liebe deine Gläubiger. Ihr schuldet einander Liebe. Mit ihr, also meint Paulus jetzt erstmal diese Kirche damals, diese kleine, das kann man sich wie so eine kleine, vielleicht 50 Mann, keine Ahnung, die sich da in Rom so treffen, Christen sind. Die meint er. Wir sind auch eine Kirche, wir sind ein bisschen mehr als 50. Aber wenn du dich irgendwie so dieser Kirche hier zugehörig fühlst, dann könnte man mit Paulus sagen, du schuldest den anderen hier Liebe. Übrigens immer. Ich schulde dir auch Liebe, wir einander. Und das geht auch nicht weg. Also, du kannst jemanden lieben wie niemand anderen, du schuldest dem immer noch Liebe. Jesus hat auch mal sowas gesagt. Der Text war eben sehr lang, ne? Aber wenn ihr gegen Schluss noch zugehört habt, dann habt ihr gedacht, ach, sowas Ähnliches hat Jesus doch auch gesagt. Nämlich, da wurde er mal gefragt, was ist denn das, worauf man so unbedingt achten soll? Gibt es so eine Regel, die muss man schon so, ja, wurde Jesus gefragt. Und dann die wichtigste im Leben quasi, und dann sagt er, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele. Und, genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darin seien alle Gebote zusammengefasst quasi. Ja, sagt Jesus. sagt Paulus ja auch. Ne? Johannes sagt das auch. Ich habe mal ein bisschen geguckt. So, der sagt es so ähnlich. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und Petrus ist auch einer der großen neutestamentlichen Autoren, hat es auch gesagt. Zum Beispiel, grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Da könnte man sagen, der wird jetzt immerhin praktisch. Grüßt einander mit einem Kuss. Ich zeichne mal kurz was. Das hier bin ich an meinem Schreibtisch. Hier ist noch so ein Fenster, da kann man so rausgucken. Und hier drüben ist das schöne Oberdürbach, so ein bisschen hügelig, Bäume, Häuser, male ich jetzt nicht. Das hier bin ich Freitagnachmittag an meinem Schreibtisch, als ich ungefähr an der Stelle war in der Predigtvorbereitung, wo ich jetzt bin, ungefähr so das gedacht hatte, was ich so bisher gesagt habe. Und es ist so, an dieser Stelle wurde mir langweilig. Vielleicht hast du das eben gedacht. Also du hast das so die letzten 2-3 Minuten gemerkt, wo ich, spätestens als ich das gemalt habe, nee, nicht spätestens, da fing es an, als ich das Herz gemalt habe und du merkst, ach, es geht heute um die Liebe, da schlich sich die Langeweile in den Raum. Das Thema Liebe in einem Gottesdienst. Ich weiß, es ist nicht okay, das zu sagen, aber es ist so langweilig. Es ist nicht okay, weil es ist natürlich das allerwichtigste Thema des Christentums. Aber es ist halt auch wahr, irgendwie ist es auch ein bisschen öde. Du weißt ja jetzt schon ziemlich genau, was kommt, im Grunde. Nichts, was du noch nicht wusstest. Wahrscheinlich sollst du wohl andere lieben. Das wird die Message sein. Ich am Schreibtisch saß da also und habe mich so ein bisschen, das macht man ja beim Predigtvorbereiten, man quält sich erstmal ein bisschen und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich könnte ja mal darüber nachdenken, warum das so langweilig ist. Frage ich mich mal. Weil Liebe, das Thema Liebe in einer Kneipe bei 2 Bier und ihr redet über Liebe, das ist hochspannend. So, verliebt sein ist auch alles andere als langweilig. Man kann sagen, Liebe ist ein sehr unlangweiliges Gefühl. Da spielt es in einer Liga mit Angst vielleicht oder Spaß. Oder also das ist kein Gefühl, wo einem langweilig wird. Nur in der Kirche redet man natürlich über Nächstenliebe. Und das ist natürlich was anderes. So, das geht da um alle Lieben. Finden wir auch super. Total wichtig und so, aber ist halt auch ein bisschen öde. Das ist so ein bisschen wie Liebe, nur ohne Emotionen, habe ich gedacht. Also, oder ohne die Hormone, kannst du auch sagen. In der Kirche ist Liebe immer was, das sollen wir machen. Also nicht Liebe machen, aber wir sollen das. Oder wenn wir es fühlen sollen, dann sollen wir es fühlen. Wir sollen es fühlen. Das nennt man dann Barmherzigkeit. Ja, aber immer sollen. So. Also das ist so Liebe ohne Herzklopfen. Und das ist langweilig. Auch wenn es wichtig ist. So, dann habe ich gedacht, es langweilt mich auch, dieses Thema, weil in der Kirche wir immer die großen Worte über Liebe hören. So. Und die haben mit einem Freitagnachmittag 2:20 an diesem Schreibtisch auch nicht so viel zu tun. Also jetzt mal aus dem Paulus-Text von vorhin. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Also die Welt mit Liebe verändern. Super, will ich auch. Wir in der Kirche sind super da drin, so große Dinge zu sagen, die richtig sind und die wir alle wichtig finden. Aber je sicherer du dir bist, dass nächste Woche, nächster Freitagnachmittag, die Welt wahrscheinlich noch dieselbe ist und das Böse nicht durch die Liebe überwunden wurde, je sicherer du dessen bist, desto langweiliger klingen so große Sätze. Wir nennen das dann manchmal Phrasen. Das ist das Zweite, weshalb mir langweilig wurde. Also A, es fehlen so ein bisschen diese Schmetterlingssachen, Emotionen und dann sind es die großen Worte über Liebe in der Kirche. Und dann habe ich gedacht, es sind vor allem nur Worte. Ne? Wir reden und reden und reden. Worte über Liebe. Jetzt ja auch schon wieder, paar Minuten. Wort. Mal angenommen, du findest das Thema nicht ganz so langweilig wie ich. So, du sagst, nee, das ist auch die Nächstenliebe, da kann ich durchaus emotional werden, ja, weil ich träume davon, dass die Welt irgendwie ein liebevollerer Ort würde, ja. Aber mit vielen Worten kann man halt große Träume schon auch zerreden. Das macht nur ein Weilchen Spaß, über Panama zu reden. Irgendwann musst du auch mal hin oder aufhören, darüber zu reden, irgendwie so. Es langweilt mich, habe ich gedacht, weil es ja doch wahrscheinlich bei Worten bleibt. Ich werde hier irgendwas sagen und das war's dann. So, was machen wir jetzt an dem Punkt, wo ich da saß? Also, geht ja vielleicht nur mir so. Jetzt habe ich gestern zwei Leute gefragt, die fanden aber auch, so, was ist das Thema? Das Thema ist Liebe. Dann sagte jemand, ah, nett. Ja, genau, nett. Mehr nicht. So, ja, was könnte man machen? Auch nett, obwohl es eigentlich nichts Wichtigeres gäbe. Was könnte man tun? Ich habe gedacht, naja, also diese drei Langweiligkeitsfaktoren. Das ist hier der erste, dass es hier leider nicht um große Emotionen geht und um diese Schmetterlinge im Bauch und Hormone und so. Ja, das muss man akzeptieren. Also da kommen wir nicht raus. Das ist bei der Nächstenliebe so ähnlich. Aber vielleicht könnte ja dich der Gedanke ein bisschen anregen oder vielleicht regt er dich ja ein bisschen an. Wie wäre das, wenn auch diese Gemeinschaft oder mein Freundeskreis, wenn es da wärmer wäre, ein bisschen weniger kühl. Vielleicht kann dich das schon auch emotional berühren. Kann sein. Dann den Langweiligkeitsfaktor mit den großen Worten, ja, dass wir Phrasen, große Phrasen machen und die haben irgendwie mit dem echten Leben wenig zu tun. Der nervt echt. Da habe ich gedacht, das kann ich lassen. Ich kann versuchen, ab jetzt keine großen Worte mehr zu machen hier. Versuche ich. Das Problem aber ist die dritte Sache. Es sind Worte. Nur Worte. Und da helfen jetzt ein paar Zeichnungen ja ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Die machen das nur weniger langweilig, ein bisschen, aber es bleiben Worte. Man könnte vielleicht über uns oder vor allem über uns Pastoren sagen, der will nur reden, der tut nichts. Der will nur reden. Wir sollten aber was tun. Gestern hat jemand vorgeschlagen, ja, dann mach doch einfach an der Stelle der Predigt Schluss. Also, jeder hat's verstanden. Wir hören auf und die restlichen 10 Minuten oder 15, die wir jetzt sparen, ja, dann war da meine Frage, was machen wir dann? Lieben wir uns? Also sollen wir diese Kussgeschichte da aufgreifen, die Petrus? Das wäre auf jeden Fall nicht langweilig, es wäre vielleicht ein klein bisschen traumatisch. Wir würden unheimlich bekannt als Kirche, wenn wir das jetzt gleich hier praktisch so umsetzen. Nee, das willst du nicht. Also habe ich gedacht, gut, ich habe jetzt nur Worte. Das liegt ja auch in der Methodik einer Predigt. Ich habe nur Worte. Aber es müssten irgendwie Worte sein, die in Taten münden. Also Worte, aber irgendwie müsste es dazu führen, dass wir in diese Worte reinklettern und dann wirklich was tun. Und das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Ja, ich sag was und ihr tut's dann. So stelle ich mir das vor. Das heißt, ich würde jetzt nochmal in diesen Text schauen, vor allen Dingen den ersten Teil. Und dann würde ich daraus 5 Taten ableiten, und zwar ziemlich plump, ohne die großen Worte. Und du suchst dir eine aus, und die machst du. Nicht jetzt gleich, wahrscheinlich nicht, aber in nächster Zeit, so lange, wie es halt dauert, bis du die Worte wieder vergessen hast. Dann, aber vorher. Nichts weiter. Das wird also jetzt auch nicht besonders sexy. Das ist ein bisschen wie Hausaufgaben. Vielleicht dadurch spannender, dass es alles mit Menschen zu tun hat. Und du machst nur eins. Du lässt 4 gute Sachen weg, aber eins tust du. Und ich dann auch. Also gut, so könnte das ja vielleicht nicht ganz so langweilig werden. Ich fange an und lese nochmal die ersten Teil des Textes aus Römer 12. Jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, da ist es ein bisschen leichter verständlich. Und Paulus macht da übrigens, wenn ihr merkt, bei welchem Thema ist denn der eigentlich, der reiht da tatsächlich einfach Sprüche aneinander. Ja. Die lose verbunden sind. Also, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet am unbeirrbar Guten fest. Nein, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Da fragt man sich zum Beispiel, das jetzt gerade, ganz anderes Thema. Jetzt kommt er aber wieder zurück. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Nee, er kommt noch nicht zurück. Jetzt kommt er zurück. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft, Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Also viele Punkte. Man könnte sagen, in dem ganzen Abschnitt geht es im Großen und Ganzen gesagt um Philadelphia. Also Philia, die Liebe, Adelphos, der Bruder. Also es geht hier um Bruderliebe, auch so ein Kirchenwort. Also gedacht ist Kirche als Familie und so wie Geschwister. Und er sagt, ihr braucht hier irgendwie Herzlichkeit untereinander. Familie sucht man sich nicht aus, die sind einfach da. Entwickelt eine Kultur unter euch, dass es so ein bisschen wie in einer Familie ist. Ist nicht so leicht, vor allen Dingen, wenn man nicht mit 50 Leuten zusammensitzt im alten Rom, sondern heute mit 150 oder 200 oder irgendwas, wie viel wir so insgesamt sind. Und jetzt greife ich einfach eine, das ist jetzt die erste Hausaufgabe, die ihr wählen könnt, eine praktische Tat hier raus. Und die lautet so: Lass jemanden nicht allein. Lass irgendjemanden nicht allein, der im Regen steht. Dem es aus irgendeinem Grund nicht so gut geht. Lass jemanden nicht allein. Der Vers, auf den ich mich beziehe, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Weißt du von irgendjemandem, dem es nicht so gut geht und der vielleicht zum Netzwerk dieser Kirche sogar gehört oder zu deinem Freundeskreis, wie auch immer, weißt du von jemandem? Es wäre möglich, muss nicht so sein, aber es wäre möglich, dass dieser jemand trotz des Netzwerkes allein ist. Wenn das dein Punkt ist, wo du sagst, das gehe ich einfach mal an in den nächsten Tagen, dann hast du jetzt irgendeinen Menschen im Kopf und du hast irgendeine Idee, was du tun könntest, um diese Person nicht allein zu lassen. Irgendwas fällt dir ein. Das, was dir da einfällt, ist vielleicht noch nicht mal so wahnsinnig kreativ oder brillant. Anrufen zum Beispiel. Ist nicht sehr originell. Aber was würdest du machen, wenn das dein Bruder wäre oder deine Schwester, leiblich? Wahrscheinlich würdest du anrufen. Vielleicht hast du eine andere Idee. Lass jemanden nicht allein. Zweitens, noch eins aus diesem Abschnitt. Da steht zum Schluss, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. So, jetzt ist die Aufgabe, meine Hausaufgabe, aber nicht die, ja, lade doch mal jemanden zum Essen ein. Ich mal's zwar hin, wärst du so der Gastgeber irgendwie. Keine Ahnung, Tablett. Aber das meine ich nicht. Das wäre ein bisschen, ich weiß nicht, ob Paulus hier davon spricht, dass man öfter zusammen Pizza essen soll. Gastfreundschaft war damals das Haus offen haben für Durchreisende. Ja, das finden wir in den orientalischen Ländern heute noch irgendwie toll, die Gastfreundschaft, sagen wir dann. Ja, also Fremde wie wir, Touristen, wir werden da plötzlich zum Tee eingeladen oder Dach über dem Kopf, dürfen mitessen so. Ja, das macht man so nicht unter Freunden sozusagen, sondern vielleicht war da sogar an flüchtende Menschen gedacht damals. Ja? Christen, die, wo man sagt, ey, du kannst bei mir unterkommen, du kannst bei mir wohnen. So, dann habe ich also gedacht, wo ist denn das heute so, dass jemand sich auf die Gemeinschaft derer verlässt, die er persönlich gar nicht alle kennt, aber irgendwie darauf verlässt, dass ihm da jetzt einer hilft. Weil wir ja irgendwie zur Familie gehören. Also habe ich gedacht, machen wir aus dem Tablett ein Handy, das hier ist die Home-Taste, und denken an unsere App. Und du könntest einfach das nächste Mal, wenn ein dir unbekannter Mensch, das ist mir wichtig, da irgendwie schreibt, kann mir jemand helfen, dies und das zu tun, sagst du einfach mal, mach ich mal. Weiter nichts. Wenn dir der Mann sehr oder die Frau sehr seltsam ist, kannst du ja irgendjemand fragen, ob jemand den kennt. Ja, aber man kann sich in unserer App ja auch anmelden, wenn wir den gar nicht kennen. Aber normalerweise sind das alles ganz nette Menschen. Also das nächste Mal, hilf dem Unbekannten sozusagen. Hilf dem unbekannten City Churchler. Das wäre der zweite Punkt. Lass jemanden nicht allein, hilf dem unbekannten City Churchler. Denn den Bekannten, den helfen wir, klar. Das andere ist eine Veränderung. Und danach kennst du jemanden. Drittens, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Die dritte Sache, ich muss ja die zwei hier noch malen. Die dritte Sache wäre, frag jemanden, wie es ihm geht. Und dann hör zu. Ich meine nicht die Frage, wie geht's? Ich meine die Frage, wie geht's denn dir? Das ist eine andere Frage. Und dann hör zu, wenn die Person reden will. Und wie könnte man das zeichnen? Das wäre sowas, dass sozusagen deine Frage so wie eine Tür aufmacht zu einem Leben. Was hinter der Tür ist, ob das da schön grün ist, ja, das weiß ich gar nicht. Ob das was zum Lachen ist und zum Mitfreuen oder was zum Mitweinen, weiß ich nicht. Aber deine Frage macht eine Tür auf zu einem anderen Leben. Wenn wir das alle einmal öfter pro Woche machen würden, als wir es jetzt tun, würde unsere Gemeinde sich völlig verändern. Also ich sage einmal öfter, weil ihr macht das schon. Aber macht es einmal öfter. Stellt euch das mal vor, was das bedeuten würde, wenn du öfter gefragt würdest oder fragst, wie geht's dir denn? Und dann zuhörst. Das ist eigentlich sehr einfach, aber ich finde das geradezu göttlich. Weil es ist Interesse am Menschen. Wie geht's dir? Ehrlich gemeint, ist Interesse am Menschen. Und das ist was Göttliches. Gott hat Interesse an uns. Ist ja seltsam, aber hat er. Ist Grundlage des Christentums. Kirche müsste der Ort sein, wo Leute dir mit Interesse begegnen. Oder jetzt umgekehrt, wo du Menschen mit Interesse begegnest. Wer ist das denn? So, wie geht's dem denn? Wenn das deine Hausaufgabe ist, wenn du sagst, ja, das hier ist meins, dann kannst du Glück haben und jemand erzählt dir was richtig Schönes und am Schluss sagst du dann, wow, Glückwunsch. Oder es erzählt dir jemand echt Schweres, dann ist es die Person, die Glück hat, weil jemand mal zuhört. Und dann sagst du am Ende, das tut mir leid. Mehr kannst du vielleicht gar nicht machen. Wenn du mutig bist, könntest du noch fragen, soll ich ein Gebet für dich sprechen? Das ist die dritte Hausaufgabe. Viertens, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Viertens wäre, lerne einen neuen Menschen kennen. Und zwar aus dieser Menge hier der Leute, die da hier alle irgendwie sind. Also diese Menge hier. Da ist ja von irgendwie den Niedrigen die Rede oder sowas. Da habe ich natürlich überlegt, was mache ich denn jetzt aus denen? Ah, da ist einer in der Menge, der ist übrigens der da. Oder die. Ich habe gedacht, das weite ich alles einfach mal aus, also dieses die Unscheinbaren, die Unbedeutenden, das weite ich einfach mal aus auf alle Leute, die nicht zu kennen, dir überhaupt nichts ausmacht. Die meine ich. Also Punkt 4 hier, wir sind bei 4, das ist etwas unter euch, für die unter euch, die hier Freunde haben. Denn für die ist der Druck, irgendwen kennenzulernen, natürlich deutlich niedriger. Ist auch ganz logisch. So, passt für dich so. Du kennst nicht alle hier, aber ein paar, und das reicht. So, außer natürlich, du siehst jemanden, wo du denkst, oh, die kennenzulernen oder den, das würde mich jetzt schon interessieren. Keine Ahnung, warum. So, dann änderst du was daran. Ja, kennst du nicht, aber das stört dich und jetzt änderst du was daran. Die meine ich aber nicht. Der Punkt lautet, lerne einen Menschen kennen, den nicht zu kennen, dir im Moment nichts ausmacht. Also einfach so. Das geht mit den Worten, hallo, wie heißt du? Ich heiße Christoph. Nur ihr müsst meinen Namen dann gegen euren eintauschen. Aber so geht das. Also lerne einen neuen Menschen kennen. Und letzter Punkt, da muss ich wieder ein bisschen mehr vorlesen. Und nehme jetzt auch den Schluss des Textes noch dazu. Ihr habt ja praktisch jetzt nur bei Corinna den ganzen Text gehört vorhin. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Und dann, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Also der Punkt hier wäre, tue deinem Feind etwas Gutes. Tue deinem Feind, das ist er oder sie. Ja, aber komm, wir machen jetzt mal eine Frau daraus. Das sind ja nicht immer nur die Männer. Die so. Tue deiner Feindin etwas Gutes. Der Punkt ist der schwierigste, der fünfte. Und man schreckt ja fast ein bisschen davor zurück, den zu empfehlen. Weil keine Ahnung, was passiert, wenn man das macht. Muss man ja erstmal einen Feind haben oder eine Feindin. Also es bieten sich an, als potenzielle Feinde, idiotische Arbeitskollegen, Konkurrenten, Ex-Partner, zu laute Nachbarn oder Nachbarn, die finden, dass du zu laut bist. Und dann habe ich gedacht, das sage ich jetzt auch mal, es bieten sich nicht an, Menschen, vor denen du begründet Angst hast. Menschen mit Macht über dich. Du solltest jedenfalls 100 Mal darüber nachdenken, was du hier genau machst. Sondern die Rede hier bei Paulus ist ja mehr von Leuten, denen kannst du schaden, wenn du willst. Und das sind auf der anderen Seite Menschen, denen könntest du Gutes tun, wenn du willst. Das ist sozusagen der ebenbürtige Feind. So. Jetzt sagt er hier, tu dem oder ihr mal was Gutes. Geschenk. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn du den Punkt wählst, dann überleg, denk vorher gut drüber nach, was du da machst. Was da sinnvoll ist, ja? Weil nicht, dass das als Provokation verstanden wird. Als Ironie. Oder dass jemand denkt, ist einfach ein bisschen irre. Hier wird ja konkret vorgeschlagen, verzichte auf Rache. Gib jemandem was zu essen und zu trinken. Wie könnte man das übertragen? Behandle jemand so, als ob es da keine Feindschaft gäbe. Probier mal. Das ist der fünfte Punkt. Also diese fünf waren jetzt die sehr einfachen, praktischen Dinge. Alles nicht sehr exotisch, alles nicht sehr aufregend, ohne Schmetterlinge und so. Aber es wäre Liebe, von der Paulus sagt, die schuldet ihr einander. Die schuldet ihr einander. In einer Familie ist klar, dass man sich Liebe schuldet und dass man die nicht, eben nicht wie in dem Clip, nach 20 Jahren in Rechnung stellt. Eines davon also könntest du machen. Jemanden nicht allein lassen oder dem unbekannten City-Churchler helfen. Oder die Frage stellen, wie geht's dir? Und dann zuhören. Einen neuen Menschen kennenlernen, den nicht kennenzulernen, der überhaupt nichts ausmachen würde. Oder einem Feind, deinem Feind, etwas Gutes tun. So, das Gute an Hausaufgaben in der Kirche ist übrigens, niemand guckt nächste Woche nach, ob ihr es gemacht habt. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.